Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
Am 21. März ist es wieder soweit. Dann ist hier in Leipzig nämlich wieder Buchmesse. Und es ist ein ganz besonderes Jahr, denn der Preis der Leipziger Buchmesse, der wird in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben. Ein Jubiläum also. Und das ist hier im Podcast für uns der Anlass für 4 Sonderfolgen zum Preis der Leipziger Buchmesse. Wir schauen dann natürlich auch auf die Nominierten, auf die aktuellen Bücher. Aber zu Anfang wollen wir erst einmal gemeinsam durch die Geschichte dieses Preises schweifen. Und dafür habe ich mir in dieser ersten Sonderfolge den idealen Gast, möchte ich schon fast sagen, eingeladen. Theresia Mora hat nämlich 2005 den allerersten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen in der Kategorie Belletristik für ihren Roman Alle Tage. Mein Name ist Charlotte Thielmann und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei Leipzig liest, Theresia Mora.
Hallo.
Ich weiß, 20 Jahre sind lang her. Vielleicht können Sie uns trotzdem noch mal mitnehmen zu diesem Moment, als Sie damals den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen haben, der ja ganz frisch war. Wie war das für Sie?
Meine genaueste Erinnerung ist eigentlich die Zeit davor, als die Nominierung war. Und obwohl ich davor schon mal beim Bachmann-Preis ja las im Fernsehen und es war ein Wettbewerb, also wo man gegen andere antrat, war ich nahezu schockiert zu erfahren, dass bei diesem Leipziger Buchpreis es pro Kategorie 5 Nominierte geben soll und die sollen alle anwesend sein und dann bekommt einer oder eine in der jeweiligen Kategorie den Preis. Und ich war nahezu empört, weil ich gesagt habe, was ist das? Das ist doch nicht die Oscars. Also ich soll dahin und mich beglotzen lassen. Und ich, nein, dazu bin ich einfach nicht in der Lage. Es ging so weit, dass ich einen der Initiatoren oder jemanden, der daran mitarbeitete, Uli Janetzki vom Literarischen Kolloquium hier in Berlin, anrief und ihn gefragt habe, was er davon hält, dass da auch die anwesend sein müssen, die dann den Preis nicht bekommen. Und irgendwie hat er mich dann beruhigt und ich bin tatsächlich also derartig angreifbar in solchen Situationen, dass ich mir so eine Mantra zulegen musste, nämlich weder die Nummerierung noch der Preis, ob man ihn gewinnt oder nicht, ändert etwas daran, wer du bist und was dieses Buch ist. Mhm. Und in diesem Zustand saß ich dann da und deswegen kann ich mich an die Verleihung selbst nicht erinnern, weil es darum ging, sich in einem Stück zu halten, bis es verkündet wird. Und dann musste man noch mehr in einem Stück sein, weil man da hochgehen musste. Und der Preis wurde verliehen und ich weiß nichts mehr. So sieht's aus. Ich kann mich dann noch im Nachgang erinnern, dass der Preis war ja neu, aber mein Buch war nicht ganz neu. Es war sage und schreibe ein halbes Jahr alt.
Das ist schon eine Menge für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Das ist eine Menge. Es wurde erst danach, glaube ich, geändert, dass das auch Frühjahrsbücher sein müssen. Meins war noch ein Herbstbuch, was dann und war davon schon relativ erfolgreich, auch mit anderen Preisen. Und das hat dann für die Verkäufe dann nicht mehr so einen riesigen Boost gebracht, was, glaube ich, auch dann alle daran Interessierten dazu brachte, das so zu machen, zu sagen, es sollen Frühjahrsbücher sein. Mhm. Und in der Zwischenzeit habe ich ja auch gelernt, also diese Veranstaltungen sind immer noch sehr, sehr belastend. Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, dann Drogen zu nehmen, also sprich Valium oder sowas. Das heißt, ich bin da in meiner ganzen Existenz anwesend. Aber inzwischen, es sind ja Jahre vergangen, bin ich so weit, dass ich mir sage, okay, es gibt diesen heiligen Raum zwischen dir und dem Text. Aber wenn er dann fertig ist und wenn du ihn weggegeben hast und wenn er da draußen ist, dann ist es ein Produkt. Ja, und dieses Produkt willst ja du und dein Verlag an die Leute bringen und dazu braucht es Multiplikatoren. Und solche Preise sind gute Multiplikatoren. Und was ich dann inzwischen auch feststellen darf, 20 Jahre später, den Preis bekommen zu haben, auch wenn es unmittelbar jetzt nicht zu den großen Verkäufen geführt hat, hat meinen sogenannten Marktwert dann doch erhöht, ja. Und das wirkt dann bis heute nach.
Mhm. Jetzt gibt es ja neben Aufmerksamkeit auch ganz konkret Geld für die Gewinnerinnen und Gewinner. Also der Preis ist dotiert mit 15.000 Euro in jeder Kategorie. Wie wichtig war das damals für Sie oder insgesamt für schreibende Menschen eben, ja, auch Geld über Preise zu verdienen?
unbedingt sollte jeder einzelne Preis dotiert sein mit Geld, ja, weil Überraschungen, Künstler leben auch davon. Unbedingt, ja. Und 15.000 sind da eine schöne Summe. Und ich kann mich jetzt nicht an den unmittelbaren Impact erinnern, weil ich, wie gesagt, mit was anderem beschäftigt war. Mhm. Aber damals war es zum Beispiel noch so, apropos Marktwert, mittlerweile sind auch meine Vorschüsse höher. Aber damals war es so, dass ich als Autorin sozusagen der billigste Posten war in der Herstellung dieses Buches. Und dieses Preisgeld war dann für mich. Und das war gut. Ich meine, man kann Preisgelder nicht einbeziehen in die Jahreskalkulation. Das heißt, man versucht seinen Lebensunterhalt halt mit berechenbareren Sachen herzustellen. Und wenn dann ein Preisgeld dazu kommt, dann ist das nahezu wie in den Himmel kommen. Ja, also dann, das ist dann der Luxus. Und man gönnt sich zwar absolut nichts davon, weil man es beiseite legt für das nächste Buch, weil es immer ewig lange dauert, bis so eins fertig ist. Aber es ist schön, natürlich. Es muss absolut dotiert sein, denn unter uns für nur die Schande, wie es bei uns heißt, also nur die Ehre, gehe ich da nicht hin zu so einer Preisverleihung. Das ist zu viel Stress.
Ja, das glaube ich. Also mehr oder weniger gewinnen, um wieder schreiben zu können. Sie haben ja dann noch sehr viel mehr Preise gewonnen. Bachmann-Preis haben Sie schon erwähnt, der war schon vorher. Den Deutschen Buchpreis, der noch ein bisschen höher dotiert ist, 25.000 Euro. Auch den Büchner-Preis, um nur mal die wichtigsten zu nennen. Wie ist denn da der Preis der Leipziger Buchmesse einzuordnen?
Nun ja, es war für meinen ersten Roman. Und es war interessant, weil er wurde ja zum ersten Mal verliehen. Für mich, für meinen ersten Roman. Das heißt, es war nicht abzusehen, was das für eine Bedeutung haben würde. Also was der Preis für eine Bedeutung haben würde, was er für eine Bedeutung für mich haben würde und was für eine Bedeutung ich haben würde. Ja, also wenn man sagt, der erste Leipziger Buchpreis wurde verliehen an eine Autorin, von der sich kurz hinterher herausgestellt hat, dass sie ein Nazi ist und das Buch ist auch nicht gut, dann wäre das was anderes, ja.
So kam es ja dann nicht.
So kam es ja dann nicht, aber damit will ich ausdrücken, dass halt viele Fragezeichen da sind, wenn ein Preis noch keine Tradition hat, wenn er gerade startet. Wenn man, was weiß ich denn, das war bei dem Deutschen Buchpreis, den ich dann bekommen habe, auch so. Also ich war relativ, na gut, so weit vorne in der Liste war ich nicht, aber der war halt auch noch nicht so alt, ja. Also im Grunde hatte sich der Preis an sich noch keine Reputation verdient. Anders als der Büchner-Preis, ja, den es seit sehr langer Zeit gibt. Das heißt, hat sich dann für den Leipziger Buchpreis und für mich dann parallel ganz nett entwickelt. Und darüber sind wir, glaube ich, beide froh. Also ich rede jetzt über den Preis, als wäre es eine Person. Ich denke, jetzt ist der eine. Ich glaube, davor gab es ja schon alle möglichen Versuche. Es gab zum Beispiel diesen Bücherbutt, kann ich mich erinnern, der dann eher kurzlebig wurde. Ich glaube, der wurde auch in Leipzig verliehen. Als man diese Statue von Günter Grass, eine Butt-Statue, verlieh. Und das konnte sich dann nicht etablieren. Und dieser Preis hat sich etabliert.
Ja, 6 Kilo habe ich, glaube ich, gelesen. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber das stelle ich mir auch erstaunlich vor, dass man dann sich bedanken soll für eine riesige Butt-Statue.
Na, ich hätte mich bedankt. Also ich finde es toll, weil so als Kind aus einfachen Verhältnissen, also wir hatten sozusagen keine Kunst zu Hause, ne? Also keine originale Kunst. Und das also falls irgendjemand sich genötigt fühlt, mir originale Kunst zu schenken, halten Sie sich nicht zurück. Das ist, ja, weil das ist auch was Schönes. Das ist jetzt mit dem Leipziger Buchpreis nicht verbunden. Aber ich habe ihn sehr gerne in meiner Biografie.
Jetzt habe ich ja schon ein paar andere Preise noch aufgezählt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Leipziger Buchpreis ist unter diesen Preisen möglicherweise der skandalärmste. Also der einzige Skandal, der mir so wirklich einfällt, ist die Nominierung von Helene Hegemann, die damals große Wellen geschlagen hat. Ist es ein gutes Zeichen oder ist es vielleicht ein zu braver Preis?
Ich meine, was wären die Kriterien? Also ich bin eher dafür, dass man Jurys hat, die genauso wie ich eben gesagt habe, ich unter Text, auch sie unter Text sind und versuchen, eine Entscheidung für die Literatur zu treffen, sozusagen Literaturpflege, so wie man von Rechtspflege redet in der Rechtsprechung. Und es wäre, glaube ich, ein falscher Fokus zu sagen, wir nominieren jetzt mal ein paar Bücher oder wenigstens eins pro Jahr, das kontrovers ist, in der Hoffnung, damit Aufmerksamkeit zu generieren. Denn nicht jede Aufmerksamkeit ist gut. Und ich glaube, man hat damals das Buch von Helene Hegemann auch nicht so nominiert, dass man gesagt hat, das bringt uns Aufmerksamkeit. Man wusste einfach nicht um die Geschichte dieses Textes. Was auch damit zusammenhängt, wer ist in der Jury, ja? Wenn das gestandene Literaturkritiker sind, die halt gewisse Sachen lesen und andere nicht, sprich nicht im Blogs herumlesen, die werden das dann nicht wissen. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ich glaube, es ist gut, wenn wenig Skandale sind, beziehungsweise man kann es nicht verhindern, dass ab und zu einer mal passiert. Es wäre eher bedenklich, wenn ein Preis nur noch von Skandalen umwittert wäre, weil dann würde natürlich der Fokus von dem Wichtigen, nämlich von der Literatur, dann weggelenkt werden.
Mhm. Gab es denn Nominierungen, über die Sie sich besonders gefreut haben oder vielleicht auch besonders geärgert?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kümmere mich um diese Preise und die Nominierungen nur, wenn irgendjemand betroffen ist, den ich kenne. Also in der Kategorie Übersetzung sind manchmal Bücher dabei von ungarischen Autoren, die ich entweder übersetzt habe oder nicht übersetzt habe, aber jedenfalls sind sie dabei oder Kollegen sind nominiert und dann schaue ich, wer ist noch auf der Liste. Und ich glaube, ich hatte noch nie das Gefühl, X oder Y gehöre nicht nominiert. Wie komme ich dazu? Ja? Wenn man da nominiert ist, dann hat man was zu bieten und dann ist es immer so eine, ja, im Grunde so eine Tagesformentscheidung, wer dann am Ende gewinnt. Ja, also wie ist die Jury zusammengesetzt? Wie sind die drauf? Wie kommen sie miteinander zurecht? Bilden sich zwei Lager, wo der eine Lager für Autor A ist und das andere Lager für Autor B und dann wird das Autor C, weil man sich nicht einigen kann. Also diese Kompromisslösungen kommen ja auch relativ häufig vor in Jurys und ich kann mich erinnern, das ist jetzt nur am Rande, hat nichts mit dem Leipziger Buchpreis zu tun, aber mit Juryarbeit. Ich war mal in einer Jury, wo wir zu dritt waren und wo der Veranstalter großen Wert darauf gelegt hat, dass wir drei so verschieden sind, dass wir überhaupt keinen gemeinsamen Nenner hatten. Wie willst du da gemeinsam einen Gewinner küren? Das ist im Grunde unmöglich. Oder was soll das bringen, nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen? Und deswegen ist Juryarbeit, wenn ich das schon höre, verursacht mir das auch massive Beklemmung. Also auf dem Ende des ganzen Prozesses möchte ich nicht sein.
Die Jury in Leipzig einigt sich aber doch immer wieder auf Bücher, die dann überraschend sind. Eine dieser Überraschungen war zum Beispiel die Nominierung und dann auch der Sieg von Jan Wagner, eben weil das erste Mal Lyrik nominiert wurde. Wie beurteilen Sie das, dass da eben beim Leipziger Buchpreis Lyrik neben Prosa antritt?
Naja, das ist eine interessante Frage, weil man das nicht miteinander vergleichen kann. Und es gibt ja viele Preise nur für Lyrik. Und dann gibt es den Deutschen Buchpreis, der nur für Romane ist. Das Gute jetzt in Leipzig ist, es können auch Erzählungen gewinnen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat auch Ingo Schulze gewonnen mit einem Erzählband. Oder sollte es zumindest getan haben. Jedenfalls, ich finde es ganz gut, dass das offen ist, wobei Erzählungen und Romane besser miteinander konkurrieren können als Gedichtsbände und Romane. Nichtsdestotrotz, Jan Wagner, ich meine, da kannst du nichts falsch machen, ja. Also, das ist so, ja. Also, auch bei reinen Lyrikpreisen ist man mit Jan Wagner immer gut beraten. Ich habe nichts dagegen. Das regt mich jetzt nicht auf. Und ich glaube, wenn ich mit einem Roman jetzt neben Jan Wagner oder jemand anderes Gedichtband nominiert geworden wäre und der Lyrikband hätte gewonnen, dann hätte ich gesagt, gut, was kann ich dazu sagen? Ja, man kann es nicht vergleichen. Die Jury wollte damit vermutlich ein Zeichen setzen. Das wollen ja Jurys auch immer mit den Preisen, die sie vergeben. Sie wollen irgendeine Richtung aufzeigen, zum Beispiel, was weiß ich, hier sollte auch Lyrik gewinnen oder hier sollten auch Erzählungen gewinnen oder hier sollte auch ein Blogroman gewinnen oder Ähnliches. Und da müssen wir das hinnehmen. Und ich muss sagen, das ist auch nicht tragisch, ja, weil es geht ja nicht um Leben und Tod. Es ist so eine Momentaufnahme, wer gewinnt dieses Jahr auf der Streif. Und manchmal sind es zwei, weil zu viel Publikum da ist. Wie auch immer, wenn man jünger ist, ist man da viel aufgeregter bei diesen Preisen. Und dann noch einmal hat man dieses Mantra zu sagen, es nimmt aus deinem Talent oder deinem Fleiß oder deiner Hingabe nichts weg. Okay, es ist natürlich schön, wenn du anerkannt wirst, aber falls nicht, geht die Welt auch nicht unter.
Sie haben davon gesprochen, dass eine Jury immer auch Zeichen setzen will. Ich erinnere mich an ein Jahr, in dem sie dieses Zeichen vermutlich nicht setzen wollte, aber ein Zeichen gelesen wurde, nämlich 2016, als viel über die Geschlechterverteilung der Nominierten gesprochen wurde. Da gab es, ich glaube, 4 Romane von Männern und ein Lyrikband von einer Autorin. Die Sachbücher waren alle von Männern geschrieben. Und bei der Übersetzung waren 4 Frauen nominiert. Und da war die Lesart so ein bisschen, Frauen können oder dürfen dichten und übersetzen. Und die harten Geschichten, die kommen dann von Männern. Sie beschäftigen sich ja auch immer wieder in ihren Büchern mit so eingeschriebenem Sexismus. Wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen? Oder haben Sie das Gefühl, dass sich da im Literaturbetrieb viel getan hat?
Ich höre das immer wieder und ich werde auch immer wieder dazu gefragt, fühlen Sie sich als Frau im Literaturbetrieb benachteiligt oder was ist Ihnen zugestoßen oder fühlen Sie sich bevorteilt? Und was weiß ich, beim Deutschen Buchpreis hieß es auch mal, ständig gewinnen die Frauen. Ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn ich das höre, überkommt mich auch eine große Müdigkeit, weil ich das nicht so tragisch sehe, weil ich der Meinung bin, dass es so eine Pendelbewegung gibt und dass es in manchen Jahren es eben mehr Männer sind, die mehr Autoren, nicht Männer, Autoren, die nominiert sind und in einem anderen Jahr ist es halt anders. Noch einmal zurück zu meiner Juryerfahrung, also zumindest was mich anbelangt, waren meine Kategorien immer oder meine Kriterien immer rein literarische. Und wenn mir in dem Jahr die Werke von Männern besser gefallen haben, dann ist das eben so in diesem Jahr. Natürlich kann man gerne darüber diskutieren, aber auch als Osteuropäerin sage ich das. Ich habe eine gewisse Allergie entwickelt oder eine Unverträglichkeit entwickelt gegenüber dem ständig beleidigt sein oder sich ständig das Gefühl zu haben, man würde benachteiligt oder übervorteilt. Es kann solche Situationen geben und da sollten wir dagegen auch angehen. Aber wer für einen Preis in einem Jahr nominiert ist, das ist, glaube ich, eher nur so ein kleinerer Sturm. Wenn der Leipziger Buchpreis jetzt dafür bekannt wäre, dass nur Männer gewinnen, nur Männer nominiert sind, dann könnte man dahinter so ein Zeichen sehen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Sie sagen das als Osteuropäerin, weil Sie den Eindruck haben, dass sozusagen unter diesem Label postmigrantische Literatur eine Diskriminierungserfahrung sozusagen mit imaginiert wird? Oder?
Nein, ich sage das deswegen, weil ich aus einer Kultur komme, wo man sehr leicht beleidigt wird. Ja? Also wenn man, was weiß ich, irgendwo nicht die Nummer 1 ist, dann sagt man, das ist, weil ich Osteuropäerin bin. So ist es nicht. Aber ich habe natürlich insbesondere am Anfang meiner Laufbahn auch von westlich sozialisierten Kollegen gehört, zu viel Aufmerksamkeit für die Ossis. Ja? Und was ist mit uns? Wir sind doch auch interessant. Und ich sage, ja, das seid ihr. So what? Also ich meine, kommt klar. Ich weiß nicht, also natürlich ist so, dass unser Interesse von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison in verschiedene Richtungen geht und das ist unser Leben. Ja, also ich glaube, es ist besser so, als wenn man tatsächlich ausschließlich ein weißer protestantischer Mann in besten Jahren sein könnte aus dem Westen, um zu gewinnen und oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Möglicherweise haben diese Kollegen tatsächlich noch einen kleinen Vorteil, was auch damit zusammenhängt, nicht in der Vergabe von Preisen, sondern im Funktionieren in der Welt und im Literaturbetrieb. Das hängt aber, kommt von viel weiter her und das hängt damit zusammen, mit was für einer Erfahrung wächst du auf. Ja? Also ich bin mit Erfahrung aufgewachsen, du bist ein Mädchen, du bist arm, deine Mutter ist geschieden, ihr seid keine Katholiken, halt die Fresse. Das heißt, oder das, was du zu sagen hast, ist irrelevant. Du solltest still sein. Man sollte dich am besten auch nicht sehen, aber hören schon gar nicht. Ja, also wenn man damit aufwächst, dass das, was du sagst, dass jedes Mal, wenn du dich äußerst, das eine Grenzüberschreitung ist, dann kommst du natürlich von einer anderen Stelle her, als wenn man sagt, du bist hier der Prinz und was ist deine Meinung zu allem? Ja, und das sind verschiedene Hintergründe und die Attitüde, mit der man dann auftritt, ist auch eine andere.
Ich erinnere mich, musste ich gerade dran denken bei dem, was Sie erzählt haben, dass Dinscher Rüçiter, der letztes Jahr den Buchpreis gewonnen hat, betont hat, diese sozusagen postmigrantischen Stimmen beim Leipziger Buchpreis, das sei eben keine Besonderheit, sondern einfach ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Ja. Wird das sozusagen überbetont?
Ich weiß es nicht, ob es überbetont wird, weil ich es dafür nicht genug verfolge. Aber Tatsache ist, dass man natürlich es jedes Mal erwähnt, wenn jemand mit dem Namen Dinscher Rüçiter gewinnt oder Sintuyam Varatarajan, also mit einem postmigrantischen Hintergrund. Im Übrigen höre ich dieses Wort jetzt das erste Mal. Bislang war es immer ein migrantischer Hintergrund. Ich freue mich, dass wir jetzt Post sind. Dass das jedes Mal erwähnt wird oder dass das Geschlecht, ist es ein Mann oder eine Frau, jedes Mal erwähnt wird. Weil das ja natürlich impliziert, dass es einen Standard gibt und der Standard ist nicht migrantisch und männlich vermutlich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ja, es wird immer bemerkt werden und ich glaube, es ist auch an uns sozusagen, an den Minderheiten, dass wir dann sagen, ja, so ist es. Punkt. Ja, also es ist, glaube ich, auch, wir können sozusagen an den anderen weniger arbeiten als an unserer eigenen Reaktion darauf. Ja, fake it till you make it, tu so, als wärst du dem gegenüber gelassen und irgendwann wirst du es vielleicht. Soweit es oder solange es natürlich um harmlose Dinge geht. Ich rede jetzt nicht über beinharte Diskriminierung in anderen Bereichen. Ja, also bekommst du eine Wohnung oder bekommst du den Job oder überhaupt, wie wirst du behandelt von deinen Nachbarn oder so. Also als ich nach Berlin kam, als 19-Jährige reichte es meiner älteren deutschen Nachbarin schon in Panik zu verfallen, wenn ein weißes, junges, dünnes Mädchen mit einem kleinen Akzent in ihrem Haus einzog. Ja, man überlege sich, ich wäre ein 2 Meter hoher, tätowierter Schrank gewesen, der überhaupt nicht Deutsch kann. Ja, also was da wohl passiert wäre. Ja, also es gibt diese Reaktionen im Alltag und dann natürlich auch im Literaturbetrieb. Aber ich wage mich jetzt mal vor und sage, der Literaturbetrieb ist eine sozusagen der sanfteren Umgebungen.
Ich könnte mir vorstellen, ich würde nämlich gerne mit Ihnen noch über Übersetzungen sprechen. Mhm. Da ist es ja wahrscheinlich eine noch sanftere Umgebung für diese postmigrantischen Stimmen. Ich betone nochmal das Post. Sie waren ja 2011 nochmal für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und zwar für eine Übersetzung des Produktionsromans. Dazu vielleicht erstmal eine hintergründige Frage. Wie ist denn das bei Ihnen mit dem Verhältnis von Schreiben und Übersetzen? Also wie beeinflussen sich diese Tätigkeiten?
Übersetzen ist super, weil es nicht Schreiben ist. Es ist, ein Kollege von mir sagte mal, also einer, der auch schreibt und übersetzt, dessen Namen ich leider vergessen habe, sonst würde ich ihn nennen, dass er gesagt hat, Übersetzen ist Schreiben ohne die Panik. Und die Abwesenheit dieser Panik ist etwas Wunderbares. Abgesehen davon, dass man immer was lernt. Also Schreiben ist sehr schmerzhaft, während Übersetzen für mich jedenfalls die reinste Freude ist. Und ich mache das wahnsinnig gerne, auch weil ich damit ausloten kann, wie flexibel ist meine eigene Sprache. Denn jeder schreibt natürlich anders. Und ich kann mich erinnern an eine Periode in meinem Leben, wo ich innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, 4 Bücher übersetzt habe. Und alle 4 waren aus dem Ungarischen. Und jedes dieses Ungarische war komplett anders. Die Autoren hatten verschiedene Hintergründe, hatten Einflüsse verschiedener anderer Sprachen. Und das merkte man sehr stark. Und es war meine Aufgabe, das zu vermitteln. Und ich fühlte mich wahnsinnig geehrt und ich fühlte mich auch sehr, ich fühlte mich gut dabei, dass ich das konnte, dass ich so privilegiert war, diese Sprachen nachzuempfinden. Und das macht mir sehr, sehr, sehr großen Spaß. Und ich muss sagen, meine damalige Übersetzung von Produktionsroman, das war ein sehr großer Wurf. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich den Leipziger Buchpreis dafür deswegen nicht bekommen habe, weil ich kurz davor einen etwas höher nominierten Preis, nämlich von Nordrhein-Westfalen bekam, wie auch immer. Produktionsroman war eine tolle Leistung und ich bin bis heute stolz darauf. So geht es mir auch seitdem. Jedes einzelne neue Buch ist ganz toll. Und fürs eigene Schreiben, also ich kann mich erinnern, damals, als ich noch Esterhazy übersetzt habe, war es, und ich noch jünger war, kann ich mich deutlicher an diesen Moment erinnern, etwas gelernt zu haben. Zum Beispiel, dass ich sage, aha, Esterhazy macht das hier so und so, er nutzt seine Stärken. Er ist gut in Ironie, er ist gut im Einweben von Fremdtexten, er ist nicht so gut oder es liegt ihm nicht oder er will es nicht, sehr suggestiv oder emotional zu sein. Das kann ich aber. Das heißt, schau dir dein eigenes Schreiben an und orientiere dich über deine eigenen Stärken und nutze sie.
Also dann sprechen Sie sozusagen davon, wie das eigene Schreiben auf die Übersetzungstätigkeit sich auswirkt. Funktioniert das denn auch umgekehrt? Also haben Sie das Gefühl, das ja, wirkt dann auch auf das eigene Schreiben zurück?
Natürlich, also dadurch, was ich daraus lerne. Es ist tatsächlich eine Bewegung in zwei Richtungen. Allerdings ist sozusagen, dass wie sich meine eigene Sprache jetzt auf die Übersetzung auswirkt, dem kann man nicht entgehen. Ja? Also man hört mich in der deutschen Übersetzung. Und das führt dann dazu, dass immer wieder neue Übersetzungen gemacht werden müssen. Und das kann man leider nicht vermeiden, obwohl ich es gerne vermeiden würde. Aber ich bin selbstverständlich nicht vollständig ein Chamäleon, das sich in einen anderen Autor verwandeln kann. Also wenn man seinen Text von mir übersetzt haben möchte, dann muss man wissen, dass man eine Theresia Mora-Übersetzung bekommen wird. Und die wird anders klingen als von einem anderen Übersetzer.
In Bezug auf den Übersetzungspreis bei der Leipziger Buchmesse wird ja immer mal wieder der Vorwurf erhoben, dass die Jury einfach sehr gerne die, ich sag mal, beeindruckendsten, herausforderndsten Projekte auszeichnen. Man könnte auch sagen, die dicksten Bücher oder die aus der Sprache übersetzt werden, die am wenigsten gesprochen wird. Wie würden Sie das einordnen?
Das mit den dicken Büchern verstehe ich, weil das ein Kraftakt ist, insbesondere wenn es sich um Bücher handelt, die mehrere Sprecharten beinhalten, ja, so verschiedene Texte. Wenn es 800 Seiten lang derselbe Singsang ist, dann ist das einfach Sitzkunst, ja. Aber viele der großen Romane sind auch sehr heterogen und benutzen sehr viele verschiedene Sprachen. Und das ist eine große Herausforderung und eine große Arbeit, also das kann ich verstehen. Das mit dem am wenigsten verstandene Sprache oder am wenigsten übliche Sprache kann ich jetzt insofern weder Bestätigung noch widerlegen, weil ich das nicht genug beobachtet habe. Also als Jurymitglied in einer anderen Übersetzungsjury ist es so, dass wir uns häufig mit der Frage auseinandersetzen müssen, dass die meisten übersetzten Bücher ja aus dem Englischen übersetzt worden sind oder aus dem Französischen und alle anderen Sprachen kommen halt sehr gering nur vor. Oder was in letzter Zeit traurigerweise aufgetaucht ist, was machen wir mit den aus dem Russischen übersetzten Büchern? Die russischen Autoren müssen dann sozusagen über jeden Zweifel erhaben sein. Was kann der arme Übersetzer dafür? Ja? Also dass man da diese Skrupel auch überwinden muss und sagen muss, warum nicht ein Übersetzer aus dem Russischen? Und dann haben wir als Übersetzungsjury auch immer das Problem, wenn es aus einer kleinen Sprache ist und du sprichst sie nicht, worauf kannst du dich verlassen?
Das wollte ich gerade fragen. Also muss man sozusagen das Original lesen können, um eine Übersetzung wirklich gut beurteilen zu können?
Es wäre gut, wenn man es könnte, aber das kann man von keinem Menschen verlangen, ja, dass er all das kann. Also die Zusammensetzung von Übersetzungsjurys ist wirklich sehr heikel. Also da muss man schauen, dass möglichst viele dabei sind, dass möglichst viele Sprachen dabei sind. Das Einzige, worin ich kompetent wäre, wären Übersetzungen aus dem Ungarischen. Ja, alles andere kann ich nicht beurteilen. Und da muss ich dann sagen, werde ich dann sofort auch total streng, ja, weil ich beides sehe. Aber ich hatte natürlich schon in meiner Übersetzungsjury-Mitgliedstätigkeit durchaus mit Texten zu tun, wo ich das Original nicht lesen konnte, wo ich also nur davon ausgehen konnte, was mir da vorliegt. Ist das gutes Deutsch? Fangen wir mal damit an. Und wenn es sozusagen, wenn das keine guten deutschen Sätze sind, da muss ich halt davon ausgehen, dass das der Originalautor auch nicht schreiben kann. Ja? Ich hatte auch immer das Problem, dass ich immer versucht bin herauszufinden, ist das Original ein gutes Buch? Wobei ich denke, es ist möglich, dass eine Übersetzung ein gutes Buch ruiniert. Umgekehrt, ein schlechtes Buch kann man nicht durch Übersetzung wesentlich verbessern. Hm. Ja, es ist wahnsinnig spannend. Es ist natürlich, also die Aufgabe der Übersetzungsjury ist noch viel komplexer als die der anderen Jurys, die von einsprachigen Büchern ausgehen.
Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass obwohl der Preis der Leipziger Buchmesse in 3 Kategorien vergeben wird, der Preis für die Kategorie Belletristik dann doch ein bisschen die anderen Kategorien überstrahlt. Sehen Sie das als Problem?
Sehe ich es als Problem? Weiß ich nicht. Also was kann man dagegen tun? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich selbst achte tatsächlich am meisten auf die Kategorien Belletristik und Übersetzung. Warum? Weil das im Fokus meiner eigenen Arbeit steht. Wäre ich eine Sachbuchautorin oder Sachbuchverlegerin oder Leserin, wären mir die Sachbücher natürlich wichtiger. Die Frage ist, was verursacht dieses Überstrahlen? Also da spiele ich den Ball zurück sozusagen in die Spielhälfte der Presse und der anderen Multiplikatoren, die, glaube ich, eher umgehen können mit der Person eines Autors, eines Belletristikautors, als mit der Person eines Sachbuchautors. Also ich glaube, der Sachbuchautor als solcher wird nicht so glorifiziert eventuell. Dabei könnten wir ihn auch als den Weisen betrachten, ja, der uns etwas erzählt über die Welt, nicht in eine fiktive Geschichte verpackt. Also ich glaube, es geht einfach um Framing und Sachbuchverlage sollten sich da vielleicht einen Gedanken machen, wie sie ihre Sachbuchautoren framen. Und dann würde auch die Presse darauf einsteigen.
Ich fange diesen Ball mal auf und gelobe, dass wir der Weisheit der Sachbuchautorinnen und Autoren in diesem Podcast noch gerecht werden wollen zumindest. Mhm. Was erwarten oder erhoffen Sie denn von der Zukunft dieses Preises?
Ich hoffe, dass wir irgendwann über 50 Jahre Leipziger Buchpreis reden oder 100 Jahre Leipziger Buchpreis. Warum? Weil das bedeutet, dass die Voraussetzungen für eine Kontinuität gegeben sind. Also das Interesse ist da, das Geld ist da, die Infrastruktur ist da, es gibt noch Bücher, es gibt noch Menschen. Ja, das ist meine Hoffnung. Ich bin sehr für Kontinuität von solchen Sachen, weil das bedeutet, dass wir bereit und in der Lage sind, gewisse Standards und gewisse Werte einzuhalten und dass wir uns die Mühe geben, was weiß ich, einen Buchpreis am Leben zu erhalten. Das ist ja Mühe. Und dann, ja, das wünsche ich mir. Denn wenn es tat mir auch sehr leid, dass der Chamisso-Preis eingestellt worden ist, weil es hieß, er hätte seinen Zweck erfüllt. Erstens denke ich das nicht und zweitens, wann hätte ein Preis seinen Zweck erfüllt und müsste dann eingestellt werden in so etwas wie der Kunst?
Sollten wir nochmal über eine Reform nachdenken, dass die Nichtgewinnerinnen und Nichtgewinner nicht zu dieser Preisverleihung kommen müssen?
Also ich bin ja auf der Seite der Autoren und bin der Meinung, ja. Ich finde, sie sollten nicht anwesend sein müssen, auch beim Deutschen Buchpreis nicht und überhaupt nirgendwo, wo nicht gerade ein Wettlesen stattfindet, wobei man sich vielleicht erhofft, dass so an den Rändern dann auch die Nichtgewinnerinnen interviewt werden oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass das passiert.
Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, Theresia Mora, für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
Sehr gerne.
Und das war's auch schon mit dieser Sonderausgabe von Leipzig liest. In genau 2 Wochen am 1. März, da erscheint hier die nächste Folge. Dann wissen wir auch Bescheid, wer nominiert ist dieses Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und das schauen wir uns dann natürlich nochmal genauer an. Bleibt mir noch Thilo Sauer zu danken, der diese Folge in der Redaktion begleitet hat, und Stanley Baldauf, der sie produziert hat. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.
Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.